Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Gestern Vormittag wies der Expertenrat Klima noch einmal darauf hin, dass vor allem der Verkehrssektor seine Klimaziele nicht einhält und Bundesverkehrsminister Volker Wissing nach geltendem Recht ein Sofortprogramm vorlegen muss für größere CO2-Einsparungen. Wenige Stunden später verkündete die Bundesregierung die Einigung auf ein neues Klimaschutzgesetz. Ab sofort sind solche Sofortprogramme nicht mehr gefordert. Über das neue Klimaschutzgesetz spreche ich gleich mit Professor Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Anschließend geht es um die Gesundheitsfolgen der Erwärmung. Sie sind Thema bei einem Kongress für innere Medizin in Wiesbaden. Der Umgang Bayerns mit dem Wolf und der Umgang von Botswana mit dem Elefanten, das sind weitere Themen heute. Außerdem der Verbrauchertipp und darum geht es um altes Öl und seine Entsorgung. Wenn die Verringerung von CO2 in der Energiewirtschaft leichter fällt als im Verkehrssektor, dann können mehr Windräder und Solaranlagen die weiter bestehenden Emissionen im Straßenverkehr ausgleichen. Das ist die Logik des neuen Klimaschutzgesetzes. Verbindliche Sektorziele wie bisher soll es nicht mehr geben. Auf Druck der FDP hat die Koalition sich auf ein neues Klimaschutzgesetz geeinigt und darüber spreche ich jetzt mit Volker Quaschning. Er ist Energieexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Guten Tag, Herr Professor Quaschning.
Ja, guten Tag, Herr Ehring.
Herr Quaschning, das neue Gesetz sieht vor, dass alte verbindliche Obergrenzen für den CO2-Ausstoß weiterhin gibt, aber bei mehr Flexibilität. Ist das ein guter Kompromiss?
Ja, das ist wahrscheinlich erstmal der Kompromiss, den man gemacht hat, damit man sich durchmogeln kann bis zur nächsten Bundestagswahl und nicht allzu harte Maßnahmen treffen muss. Wir haben ja krisenbedingt einen deutlichen Rückgang der CO2-Emissionen. Wir haben erst die Corona-Krise gehabt, dann hatten wir die Energiekrise mit hohen Energiepreisen. Noch dazu jetzt einen milden Winter, die Wirtschaft stottert. All das hat dazu geführt, dass vor allen Dingen bei der Industrie und auch bei der Stromversorgung viel CO2 eingespart wurde. Da sind wir sogar ein bisschen besser, als die Sektorziele waren. Und im Verkehr tut sich nach wie vor nichts und dann war jetzt einfach die Logik dabei, naja, dann verrechnen wir das einfach mal, dann müssen wir uns beim Verkehr weiter nicht anstrengen, aber das wird uns natürlich früher oder später auf die Füße fallen.
Aber die Windkraft kommt ja jetzt in Schwung, die Solarenergie boomt. Stellt man da das Licht nicht ein bisschen sehr unter den Scheffel, dass der Energiesektor das vielleicht auch wirklich ausgleichen kann?
Naja, mit dem Windrad ersetze ich ja nach wie vor immer noch kein Dieselauto, ne? Also das heißt, das Problem, die Emissionen im Verkehr fallen nach wie vor an und mit jedem Dieselauto, was wir auf die Straße bringen, wird es schlimmer und im Wärmebereich sieht es ja auch nicht so gut aus. Der Gebäudesektor sieht im letzten Jahr nicht so dramatisch schlimm aus, weil wir einen extrem milden Winter haben, aber das ist natürlich jetzt auch keine Dauerlösung und auch da müssen wir weggehen. Wir haben im letzten Jahr 900.000 neue Öl- und Gasheizungen eingebaut, die erstmal ein Problem schaffen und deswegen brauchen wir eigentlich in diesen beiden Sektoren sehr schnell eine Lösung, sonst werden wir 2045 überhaupt gar nicht ansatzweise klimaneutral werden können.
Gibt es denn im Verkehr oder auch im Gebäudesektor schnelle Lösungen? Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Umstellung vom Diesel weg, vom Benziner weg auf Elektroautos, das braucht doch alles Zeit. Und beim Gebäudesektor sieht es auch so aus, dass eine Sanierung nicht so von heute auf morgen zu haben ist.
Ja, genau, deswegen muss man erstmal anfangen. Also das heißt, das ist ja genau das Problem. 2045 wollen wir klimaneutral sein, was eigentlich schon viel zu spät ist, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das ist schon in gut 20 Jahren. Jetzt wissen wir, dass eine neue Heizung im Schnitt 25 Jahre hält. Dann darf ich jetzt einfach nicht mehr die falschen Heizungen einbauen. Also 900.000 Öl- und Gasheizungen im letzten Jahr, das sind einfach fatale Fehlentscheidungen, die hier getroffen werden. Das Gleiche im Verkehrsbereich. Autos leben auch bis zu 20 Jahren. Das heißt also, wenn wir jetzt noch weiter munter die falschen Autos auf die Straße bringen, sind das Fehler, die später schwer oder gar nicht mehr zu korrigieren sind. Und deswegen müsste man eigentlich jetzt die richtigen Weichen stellen. Und das hat man wieder rausgezögert. Das heißt, jetzt mal 2 Jahre sich durchmogeln und dann mal schauen. Aber dann ist 2045 mit der Klimaneutralität eigentlich nicht mehr erreichbar.
Was meinen Sie, warum werden solche Entscheidungen gefällt, die aus Ihrer Sicht dann das Klimaschutzziel zunichte machen?
Naja, Klimaschutz bedeutet, dass wir Veränderungen brauchen. Wenn wir vor 20 Jahren die Veränderungen angestoßen hätten, wäre es eigentlich recht milde gewesen für alle. Wir hätten uns langsam darauf einstellen können. Das haben die letzten Regierungen aber versäumt. Und mit jedem Jahr, was wir jetzt zuwarten, haben wir das Problem, dass die Schritte, die man machen müsste, wesentlich extremer sind. Und natürlich brauchen wir im Verkehrsbereich Sachen. Wir müssten den Verbrenner von den Straßen bekommen. Wir müssen kurzfristig, kann man mit Tempolimit zum Beispiel was machen, dann müsste man schauen, dass man vielleicht Innenstädte für Verbrennerautos sperrt, dass man noch mehr in die Bahn steckt, weil kein Geld da ist, müsste man das Geld wahrscheinlich von den Straßen wegnehmen. All das sorgt natürlich auch für Widerstände und da hat die aktuelle Ampelregierung offensichtlich kein Interesse dran und opfert dafür dann halt auch lieber den Klimaschutz.
Bei der Solarenergie, das ist ja auch ein Bestandteil des Pakets, gibt es jetzt Vereinfachungen und möglicherweise mehr Schwung. Wie bewerten Sie das? Zum Beispiel die Vereinfachungen bei Balkonkraftwerken.
Auch die Vereinfachungen im Solarbereich sind in der Summe alle sehr gut. Ich denke, das hat man auch versucht zu kombinieren. Die Einschränkungen im Klimaschutzgesetz und das Solarpaket, dass die Grünen jetzt auch noch das Gesicht wahren können bei dieser Aktion. Es wird den Solarenergieausbau ein bisschen beschleunigen, aber auch da sehen wir so ein paar dunkle Wolken kommen, weil die Netze werden langsam eng. Also das heißt, es wird immer schwieriger, größere Solaranlagen in die Netze zu integrieren. Das heißt, diese Maßnahmen werden uns jetzt auch ein, zwei Jahre tragen und dann haben wir schon wieder die nächsten Weichen, die gestellt werden müssen. Also darauf zu hoffen, dass jetzt der Solarboom irgendwo die Versäumnisse im Verkehr ausgleichen, das ist eine ziemliche Illusion.
Der Netzausbau soll aber auch beschleunigt werden.
Der Netzausbau soll auch beschleunigt werden. Nur wenn man halt mit den Netzbetreibern redet, sind das auch Sachen, die wir auch schon vor 5 oder 10 Jahren hätten anstoßen müssen. Alleine der Kauf von Trafos kann auch mal 5 oder 10 Jahre dauern. Alleine die Beschaffung von dem Material, das muss sehr schnell passieren. Und wir führen gerade bei der Energiewende, weil wir so lange geschlafen haben, eine Operation am offenen Herzen durch. Die Aktionen, wie gesagt, im Solarbereich begrüße ich sehr. Die sind sehr gut und werden auch die Ausbauziele dann deutlich nach oben treiben oder das, was man erreichen wird. Und der Netzausbau, den wird man auch beschleunigen. Aber wie gesagt, das sind Engpässe. Die Probleme, die wir jetzt in den letzten Jahren geschaffen haben, die wird man über Nacht halt nicht beseitigen können.
Professor Volker Quaschning war das, Energieexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Eine Hitzewelle im Sommer ist ein stiller Killer. Die Zahl der Toten in Europa geht Studien zufolge in die Zehntausende. Vor allem alte Menschen und Personen mit Vorerkrankungen überleben die Belastungen nicht. Die Medizin stellt sich langsam auf die Gesundheitsgefahren ein, die mit der Klimaerwärmung zusammenhängen. Derzeit findet in Wiesbaden der Jahreskongress der Internisten statt. Zum ersten Mal in Kooperation mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und es geht um das Thema Klima und Gesundheit. Auf manche gesundheitliche Gefahr gibt es auf den ersten Blick einfache Antworten. Mehr Wasser trinken gehört dazu. Doch so einfach ist es nicht. Wie Internistinnen und Internisten sich auf die Klimakrise einstellen, erfahren Sie im Beitrag von Daniela Siebert.
Ausreichend trinken, das wird eine zentrale Herausforderung in den kommenden wärmeren Jahren, betont Jan Galle, Direktor der Klinik für Nephrologie und Dialyseverfahren in Lüdenscheid und untermauert diese Botschaft mit einem Fallbeispiel aus dem Hitzesommer 2003. Damals musste der Nierenexperte einen Bauarbeiter behandeln, der an einem 36 Grad heißen Tag eine Brücke asphaltiert hatte.
Und dann kam am Abend ein eigentlich junger, gesunder Bauarbeiter in die Notaufnahme und ich wurde gerufen, weil der ein akutes Nierenversagen hatte. Und dieser junge Mann hat nachweislich ungefähr eine halbe Kiste Mineralwasser an dem Tag getrunken. Das waren so größenordnungsmäßig 8 Liter. Der hat über seine Haut so viel Flüssigkeit verloren, dass man ihm quasi eine intravenöse Linie hätte legen müssen und ihn infundieren. Der konnte aus seinem Darm gar nicht so schnell das Wasser resorbieren. Der kam also mit einem Hitzschlag und akuten Nierenversagen durch Flüssigkeitsmangel.
2 Liter am Tag trinken, das funktioniere nicht als Richtwert, so der Mediziner. Der Bedarf könne erheblich größer sein bei Hitze und bei starkem Schwitzen. Außerdem hätten kleine Kinder und ältere Menschen kein ausreichendes Durstgefühl, um sicher auf die richtige Menge zu kommen.
Die müssen angehalten werden, deutlich mehr zu trinken. Das kann man relativ einfach auch über das Körpergewicht überprüfen. Morgens auf die Waage, unbekleidet nach Verrichtungen der Ausscheidungen, die sich da so im Körper über die Nacht angesammelt haben. Das ist ein sehr gut reproduzierbares Gewicht. Und wenn man dann sieht, das geht so nach und nach und nach runter, dann hat man relativ zu wenig Flüssigkeit.
Zum ersten Mal haben die Internisten ihren Fachkongress in Kooperation mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIK, ausgerichtet. Mit dabei Hermann Lotze-Kampen, Agrarökonom am PIK. Er hofft, dass die Mediziner die Bevölkerung für die Ernährung begeistern können, die für Gesundheit, Klimaschutz und Geldbeutel am besten sei.
Durch eine umfassende Agrar- und Ernährungstransformation kann es gelingen, die Umweltauswirkungen und die gesundheitlichen Folgekosten massiv zu reduzieren. Ein ganz zentraler Hebel ist eine pflanzenbetonte Mischkost mit einer starken Reduktion des Konsums von Fleisch und anderen tierischen Lebensmitteln.
Auch Susanne Balzer schaut schon auf die Folgen, die die Klimaerwärmung haben wird. Sie ist Hausärztin in Köln und Expertin für Klimaschutz bei der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Sie wurmt, dass die Entwicklung noch nicht immer berücksichtigt wird, wo es nötig und sinnvoll wäre, etwa bei Investitionen in neue Krankenhäuser.
Es ist immer noch so, dass Neubauten gestaltet werden, Krankenhäuser neu gebaut werden, ohne eine Wärmepumpe, ohne eine Solaranlage oder Photovoltaik auf dem Dach.
Die schon bestehenden Krankenhäuser wiederum seien nicht gebaut für große Hitze.
Die derzeitigen Gesundheitseinrichtungen, ich denke an viele Krankenhäuser, sind nicht hitzeresilient. Das heißt, wenn man dann als kranker Mensch auf einer Station liegt und das ist fürchterlich heiß, dann wird man dort nicht gesunden.
Bei Hitze müsse man Zimmer kühlen und verschatten können und sicherstellen, dass die PatientInnen ausreichend Flüssigkeit bekommen. Mitunter müsse auch die Medikation verändert werden. Ein paar Hebel halten die FachärztInnen für innere Medizin schon heute selbst in der Hand, betont Susanne Balzer. Denn manche Medizin belaste ihrerseits das Klima.
Zum Beispiel sind es Dosieraerosole, das heißt Asthma-Sprays, die wir auf Pulverinhalatoren wechseln können, so die Patienten das dann tolerieren. Und dadurch können wir eine deutliche CO2-Einsparung leisten.
Ab 2025 verpflichtet die EU Kliniken zu Nachhaltigkeitsberichten, blickt Balzer voraus und hofft, dass die Zusammenhänge spätestens dann mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die Ärztin wünscht sich allerdings politische Vorgaben, die sofort zu niedrigeren CO2-Emissionen im Gesundheitsbereich führen. Sie selbst beobachtet schon jetzt mehr Beschwerden wie Klimaangst, Allergien, Asthma und Hautkrebs in ihrer Hausarztpraxis. Mit der Klimaerwärmung werden solche Erkrankungen zunehmen, prognostiziert die Internistin. Außerdem würden Menschen bei Hitze aggressiver und auch bestehende Herz-, Nieren- und Lungenerkrankungen verschlimmerten sich.
Die Klimaerwärmung schadet der Gesundheit und Daniela Siebert berichtete darüber. Von Osten aus hat sich der Wolf in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland ausgebreitet und natürlich macht er auch vor den Grenzen des Freistaates Bayern nicht Halt. Bayern legt besonders viel Wert auf seine intakte Natur, doch Weidetierhalter sehen ihre Herden auch dort bedroht. Aus Sicht von Naturschützern ist der Wolf an sich willkommen, doch auch der Bund Naturschutz sucht nach Antworten auf die Schattenseiten der wachsenden Zahl von Wölfen. Heute Vormittag hat er seine Überlegungen zum Umgang mit Wölfen publik gemacht und mein Kollege Michael Watzke hat dabei zugehört. Zunächst mal, weiß man, wie viele Wölfe es in Bayern gibt und wo sie stecken?
Ja, das kann man ziemlich genau sagen. Es gibt 8 Rudel in Bayern mit 5 bis 8 Tieren, macht also etwa 60 Wölfe. Dann gibt es ein Wolfspaar in der Rhön, das immer wieder auch mal Probleme macht. Es gibt ein Wolfspaar mit Pärchen, mit Nachwuchs am Staffelsee in Oberbayern im Alpenraum. Und es gibt 10 bis 20 vagabundierende Wölfe, also nicht sesshafte Wölfe. Mit denen gibt es manchmal auch Probleme. Deshalb ist Bayern ein Land mit Wölfen. Bundesweit gibt es 2000 Wölfe, also hat Bayern relativ wenig. Aber trotzdem sagt der Bund Naturschutz, Bayern ist Wolfsland. Übrigens im Gegensatz zum bayerischen Ministerpräsidenten, der ausdrücklich sagt, Bayern ist kein Wolfsland.
Wie groß ist denn die Freude über die Bereicherung der Artenvielfalt in Bayern durch den Wolf bei den Naturschützerinnen und Naturschützern?
Kommt drauf an, wen man fragt. Also in der Bevölkerung würde ich sagen 50-50. Viele wollen mehr Wölfe. Die andere Hälfte hat jetzt schon genug. Bei den Naturschützern spielt der Wolf eine sehr wichtige Rolle im Ökosystem. Und man ist da sehr froh, dass er wieder da ist. Aber natürlich gibt's auch Probleme. Und der Bund Naturschutz hat mit seiner heutigen Pressekonferenz ein bisschen auch auf Probleme reagiert. Er hat seine Haltung präzisiert, gerade was Wölfe im Alpenraum angeht. Das ist nochmal eine spezielle Sache, denn im Alpenraum ist Weidetierhaltung anders als im Flachland. Da kann man beispielsweise nicht so gut Weidezäune aufstellen im steilen Gelände. Auch Herdenschutzhunde kann man da teilweise nicht so gut einsetzen, wenn auch Touristen in der Nähe sind. Und deshalb hat Beate Rutkowski, die nicht nur stellvertretende Landesvorsitzende des Bund Naturschutz ist, sondern auch Vorsitzende der Kreisgruppe Traunstein, gesagt, bei Rissen an über einjährigen Rindern ist eine Entnahme nach einem Riss auch ohne die Voraussetzung des sachgemäßen Herdenschutzes denkbar. Entnahme heißt also Abschuss des Wolfes, insofern ein Hirte auf der vom Riss betroffenen Alm wohnt. Und Beat Rutkowski hat außerdem gesagt,
Almwirtschaft ist mit sehr viel Arbeit verbunden und es ist natürlich verständlich, dass die Almbauern sagen, jetzt kommt der Wolf noch on top und die Arbeit mit dem Zäunen ist schwierig und sehr aufwendig und das ist für viele Almbauern so nicht mehr zu schaffen.
Almbauern sind auch im Bund Naturschutz vertreten und deshalb geht der Bund Naturschutz ein bisschen auf die Almbauern zu und sagt, dass im Gebirge möglicherweise ein Wolf, gerade wenn er über einjährige Rinder, also größere Rinder, die sich normalerweise gegen Wölfe wehren können, wenn er die reißt und das mehrmals tut, dann ist eine Entnahme, sprich ein Abschuss, möglicherweise die richtige Lösung.
Aber soll das eine Ausnahme bleiben oder geht er dann auch weiter auf die Weidetierhalter zu?
Das ist eine Ausnahme und der Bund Naturschutz bleibt bei seiner generellen Haltung, dass Schadwölfe beispielsweise nicht so einfach entnommen werden dürfen. Bei Problemwölfen, also die, die auch menschengefährlich werden könnten, davon gibt es in Bayern derzeit keine, da ist es ein anderes Blatt. Aber der Bund Naturschutz bleibt bei seiner harten Haltung. Er hat ja auch geklagt gegen den Freistaat Bayern. Da ist im Juli die Verhandlung vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gegen die Bayerische Wolfsverordnung, die Wölfe viel leichter entnehmen möchte. Und diese Klage läuft. Und Beate Rutkowski sagt:
Dieses Papier, das wir heute vorstellen, hat keine Auswirkungen auf die Klage gegen die Wolfsverordnung. Und wir sind auch nach wie vor fest der Meinung, dass der Schutzstatus des Wolfes in Europa nicht gesenkt werden darf.
Also, da ist der Bund Naturschutz deutlich im Widerspruch zur bayerischen Staatsregierung.
Wie umgehen mit dem Wolf aus München, war das Michael Watzke. Herzlichen Dank dafür. Anders als beim Wolf ist der Bestand an Elefanten in den vergangenen Jahrzehnten ständig zurückgegangen. Im südlichen Afrika allerdings gibt es Regionen, wo die riesigen Säugetiere in einer Art mit dem Menschen in Konflikt kommen, die um Dimensionen größer ist als der Konflikt zwischen Mensch und Wolf hier in Deutschland. Und die Forderung, Elefanten auf jeden Fall zu schützen, kommt dort nicht immer gut an. Aus Botswana berichtet Stefan Überbach.
Sepako, ein kleines Dorf im Nordosten von Botswana. 200 Einwohner, die meisten von ihnen wohnen in einfachen Hütten, fließendes Wasser gibt es kaum. In der Region leben viele Elefanten. Regelmäßig wandern sie quer durch das Dorf, auf der Suche nach Nahrung und Trinkwasser. Die Menschen in Sepako sind arm, viele arbeiten als Tagelöhner, so wie der Mann von Regina Paulus. Ein durstiger Elefant hat ihn vor einem Jahr getötet, als er für die Rinder seines Arbeitgebers Wasser holen wollte. Regina Paulus ist traurig und wütend.
Seitdem ich meinen Mann verloren habe, geht es mir schlecht. Oft bekomme ich Herzrasen. Ich vermisse ihn so sehr. Die Elefanten müssen weg, weg von hier. Und wenn es nicht anders geht, dann müssen wir sie töten. Ich hasse diese Tiere so sehr.
In Botswana leben rund 130.000 wilde Elefanten. Selbst für ein Land, das zweimal so groß ist wie Frankreich, sind das zu viele, sagen Experten. Konflikte zwischen Tier und Mensch sind vorprogrammiert. Elefanten zertrampeln Felder, verwüsten Dörfer, sind eine Gefahr für die Bevölkerung. Cabo Obonese arbeitet als Game Ranger in einer Safari-Lodge. Er führt Touristen durch die Natur.
We do have lot of incidents.
Wir hören immer wieder von solchen Zwischenfällen, davon, dass Elefanten Farmen zerstören, dass Menschen von Elefanten getötet werden. Die Tiere sind aggressiv, sie bringen Menschen um, weil es einfach zu viele sind. 17 Tote waren es allein in den letzten 12 Monaten. Die botswanische Regierung hat auch deshalb die Elefantenjagd wieder erlaubt. Etwa 300 Tiere dürfen pro Jahr geschossen werden. Die Lizenzen sind begehrt. Großwildjäger aus Europa, Asien oder den USA bezahlen dafür gutes Geld. Geld, das in den armen Regionen des Landes dringend gebraucht wird. Allerdings droht das Geschäftsmodell in Gefahr zu geraten. Aus Tier- und Artenschutzgründen wird in der EU nämlich über Einfuhrbeschränkungen für Jagdtrophäen wie etwa Stoßzähne diskutiert. Auch die Bundesregierung denkt darüber nach. Belgien hat ein Importverbot bereits beschlossen. Botswana hält das, wie andere afrikanische Länder auch, für eine spezielle Form von neokolonialer Bevormundung. Aus Protest hat der Präsident Mokgweetsi Masisi deshalb zuletzt angekündigt, 20.000 Elefanten nach Deutschland zu schicken.
We live with these elephants.
Wir leben hier mit diesen Tieren und wenn ihr nicht wollt, dass wir unsere Bestände regulieren, dann müsst ihr dasselbe erleben. Kommt uns doch mal besuchen. Ich wette, dass keiner unserer Kritiker jemals in Botswana war, um zu verstehen, wie wir leben und wie wir unsere Elefanten wertschätzen. Natürlich werden keine Elefanten aus Botswana nach Deutschland abgeschoben. Das war auch nie geplant. Mit seiner öffentlichkeitswirksamen Drohung hat es Mokgweetsi Masisi aber immerhin geschafft, dass in der Diskussion über den Artenschutz auch afrikanische Argumente gehört werden. Game Ranger Edwin Shaker hält Ratschläge aus Europa ebenfalls für überflüssig und verweist darauf, dass die kontrollierte Jagd auf Elefanten dabei helfen kann, die Tierbestände zu erhalten. Die Regierung muss auch in der Lage sein, die Elefanten zu schützen und dafür braucht man Geld. Es ist also eher so, dass die Elefanten für ihr Überleben bezahlen müssen und zwar durch eine nachhaltige Jagd, bei der die Menschen Geld verdienen und die Tiere geschützt werden. Und die Europäer sollten uns nicht diktieren, was passieren soll und was nicht.
In Botswana gibt es immer wieder Konflikte zwischen Menschen und Elefanten. Stefan Überbach berichtete für uns darüber.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Altes Motoröl darf nicht in die Umwelt gelangen, das dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Doch auch pflanzliche Öle und Fette, die in der Küche genutzt werden, darf man nicht einfach wegkippen oder wegschütten. Und das aus gutem Grund. Die Entsorgung von Fetten und Ölen ist eine Wissenschaft für sich. Die Einzelheiten von Josephine Janert.
Die Pommes frites haben mir mal wieder richtig gut geschmeckt. Doch wohin mit dem alten Frittieröl? Fette und Öle einfach so in die Toilette oder den Ausguss zu kippen, ist verboten. Christian Langholz ist Experte für Abfallentsorgung beim Umweltbundesamt.
Die Fette werden nämlich bei Kälte hart und können mit der Zeit die eigenen Abflussrohre und Abwasserkanäle verstopfen. Und zusammen mit anderen Abfällen, wie zum Beispiel Windeln, Darmbinden oder Feuchttüchern, die auch nichts in der Kanalisation zu suchen haben, können dann regelrechte Fettberge entstehen, die dann auch nur mit erheblichem Aufwand wieder beseitigt werden können.
Die Fettklumpen riechen schlecht und können die Rohre verstopfen. Das wiederum kann deftige Handwerkerrechnungen oder die Erhöhung der Abwassergebühren nach sich ziehen. Christian Langholz?
Wenn man zum Beispiel große Mengen von Speiseöl hat, sammelt man die am besten in einer PET-Flasche, verschließt die gut und gibt sie dann in den Restmüll. Und kleinere Mengen lassen sich zum Beispiel mit einem Küchenpapier aufsaugen und können in der Regel auch direkt in den Biomüll gegeben werden. Da die Gemeinden aber eigenständig darüber entscheiden, was in die Biotonne darf und was nicht, informieren sich am besten im Vorfeld bei der örtlichen Abfallberatung über die entsprechenden Vorgaben.
In den normalen Hausmüll gehören auf jeden Fall fest verschlossene Flaschen mit überlagertem Speiseöl und fetthaltiger Kosmetik. Pflanzliche Öle stellen keine große Gefahr für das Grundwasser dar, sofern sie nicht zum Beispiel in großen Mengen in einen See gekippt werden, sagt Umweltexperte Philipp Held von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Anders sei das mit erdölhaltigen Schmierfetten für Scharniere, Schlösser oder Fahrräder.
Ja, bei technischen Ölen, also Schmieröl im weitesten Sinne oder Schmierfette gibt es ja auch, da ist es natürlich so, die werden aus Erdöl hergestellt. Die haben eine ganz andere Zusammensetzung als Pflanzenöle. Da können eben auch Bestandteile drin sein, die sogar für uns giftig sind, aber auch für die Natur giftig sind. Die gehören gesondert entsorgt, die gehören auch nicht in den Restmüll, sondern die gehören dann wirklich zur Schadstoffannahmestelle.
Diese findet man auf der Homepage der Gemeinde oder des örtlichen Entsorgungsunternehmens. Manche Menschen besitzen ja eine Kettensäge.
Bei Kettensägenöl würden wir ohnehin dringend empfehlen, dass man Kettensägenöl mit dem blauen Engel holt, weil das wird nämlich tatsächlich aus pflanzlichen Ölen hergestellt. Das heißt, wenn da beim Sägen im Garten, im eigenen Waldstück oder so ein bisschen daneben geht, und das passiert ja unweigerlich, weil ja die Kette permanent geschmiert wird, geschieht der Umwelt nichts, weil das dann Öle sind, die bewusst umweltverträglich und leicht abbaubar gestaltet sind.
Bleibt noch der Ölwechsel beim eigenen Auto. Und dazu sagt Philipp Held,
dann wird dieses Altöl an allen Verkaufsstellen für Motorenöl auch wieder zurückgenommen. Die Händler sind dazu verpflichtet, da sollte man sich auch nicht abwimmeln lassen, sondern das einfach gnadenlos abgeben und gehen. Das ist natürlich dann auf jeden Fall auch besser, als wenn man es beim Wertstoffhof abgibt, weil Die Kommune selbst muss ja dafür bezahlen, aber ein Händler, der quasi Geld damit verdient, Motorenöl zu verkaufen, ist eben halt juristisch einfach verpflichtet, das anzunehmen. Das ist dann also die bessere Variante.
Der Verbrauchertipp von Josephine Janert. Und an dieser Stelle noch eine Meldung. Infolge der jüngsten Angriffe ist das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine laut der Internationalen Atomenergiebehörde einem Atomunfall gefährlich nahe. Diese rücksichtslosen Angriffe müssen sofort eingestellt werden, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. Seit dem 7. April war die Anlage mehrfach von Drohnen angegriffen worden. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Moritz Küpper am Mikrofon geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in China.